von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich habe hier ein Senfglas von einem Senf aus Australien. Der ist so gestaltet wie ein kleiner Bierhumpen.
Ach, hübsch.
Und du erinnerst dich, vor 20, 30 Jahren war auch in Deutschland noch völlig üblich, dass Senf in Gläsern angeboten wurde, die man dann weiterverwenden konnte. Und ja, jeder gute Studentenhaushalt hatte eigentlich zur Hälfte Gläser, die vorher mal im Supermarkt mit Senf gefüllt waren.
Ja.
So in etwa. Und dieses Glas habe ich mir aufgehoben, um das heute zu verwenden, gerade auch, weil ich letztens mal wieder dieses Stück von Lumpenpack gehört habe, Guacamole, wo unter anderem gesungen wird, dass er auf einer Party ist und komische Sachen da rangeschleppt werden, unter anderem Guacamole. Guacamole geht ja immer. Und dann sagt er, ja, die Rotweinschorle, glaube ich, hat auch früher besser geschmeckt, als es noch im Senfglas war und noch aus Bier bestand. Und das wollte ich mir zum Anlass nehmen, das nochmal auszuprobieren im Senfglas. Aber welches Bier das ist, das kannst du mal verraten.
Richtig, wir haben uns nämlich mal wieder für ein ganz besonderes, das wird mittlerweile so eine Art Rubrik bei uns, die Partnerbiere. Wir haben uns da nämlich zusammengetan und ein und dasselbe Bier machen wir jetzt an unterschiedlichen Orten auf. Also getrennt hier von durch Mikro, Kabel und glücklicherweise habe ich das Kabel wiedergefunden. Aber vereint durch den Geschmack. Und diesmal durfte ich mir das Bier aussuchen.
Mhm.
Und ich habe gewählt.
Tatsächlich habe ich um dieses Bier auch schon mal, bin ich da auch schon rumgeschlichen und dachte, können die das?
Ah, genau. Mhm. Ich hatte nämlich denselben Gedanken. Dieses Bier, das ist nämlich ein Bier, das von unserem Lokalen, also es ist weder bei dir noch bei mir lokal, aber es ist ein Edeka, der in Hamburg ein paar Niederlassungen hat. Mhm. Und dieser Edeka, das ist der Edeka Struve. Das ist einer der größten Genossen in dieser großen Genossenschaft und der ist so groß, dass er sein eigenes Bier braut. Und zwar heißt das Struve, mit also richtig mit Deppen-Apostroph.
Ja, vielleicht ist es auch nur ein Fleck. Komm, seien wir... Da sind ja so ein
paar Flecken. Okay, das ist nur ein Fleck. Ja, das ist nur ein Fleck. Also Struves Türlichpilz. Also das Artwork, das begeistert mich schon mal. Da ist so eine kleine Bierflasche mit Augen, die winkt ganz fröhlich in dem großen Struve-S.
Ja.
Und unter dem Struve-S ist ein Q. Warum ist ein Q?
Struves Qualität. Nicht unterm, sondern
sehr gut.
Das Q entwickelt das und das heißt dann Struves Qualität.
Das heißt Struves Qualität, ja.
Was jetzt wirklich ein Special ist... Wir kennen natürlich von den ganzen Supermärkten die Handelsmarken, die Ja, und früher gab es die Weißen und bei Rewe gab es die sind auch weiß, aber sind jetzt die Besten? Ich weiß es nicht. Manchmal haben die auch so Namen, dass du denkst, das sind echte Marken, aber das sind dann auch, auf der Rückseite steht dann hergestellt für Penny, bla bla. Sowas gibt es auch für Edeka, gibt es auch Edeka-Eigenmarke, aber dass ein Partner aus dieser, geht natürlich nur in der Genossenschaft, dass ein einzelner Partner sagt, ich mache hier mein eigenes Produkt, gerade beim Bier, ist schon was Abgefahrenes.
Ja, das muss man sich erstmal leisten können und das muss man sich auch trauen. Ja, und Struve traut sich das.
Ja.
7 bis 8 Grad soll man es trinken. Gordian, ich muss es aufmachen, sonst wird es zu warm.
Ja, genau, ich auch. Dann?
Worauf ich mich besonders freue, ist, dass hier 3 Hopfen unter dem SQ stehen. Und das heißt schon mal, es ist ein Pilz, ein Türlichpilz.
Oh, es schäumt fast für eine Limo.
Tatsächlich. Ja, da kommt was raus. Oh ja. Mhm. Da kann man, ich wende es mal ins Positive, da kann man eine Krone mitbauen. Das hat aber wirklich viel Blubber. Das hat ja Blubber-Power.
Eine Krone? Was meinst du mit Krone? Eine Schaumkrone?
Eine Krone nennt man, wenn man den Schaum so auftürmt, dass er über den Glasrand hinausguckt. Das nennt man eine Krone bei mir.
Nee, bei mir ist der Schaum sofort weg.
Bei mir ist er, ja, jetzt verschwindet er auch langsam. Sehr viel Blubber, aber wir beide sind natürlich auch durch unsere, auf Blubber wird ja beim Craft-Bier selten viel Wert gelegt. Ne?
Na, es gibt schon Biere mit stärkerer Perlage, ja.
Ja, aber so starker Perlage.
Häufig nicht so ein künstlich nachperlagiert. Heißt also, was ist denn hier für... Hopfen sind da wirklich so klassische drin wie Speller?
Spalter. Spalter Select.
Und Polaris, sagt mir natürlich
was. Und Polaris, ja.
Das sind beides nicht so die üblichen Hopfen, das sind aber nicht unbedingt die Aroma-Hopfen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nein,
da hast du recht, die sind nicht so sonderlich üblich, aber die sind auch nicht zu exklusiv. Sind nicht so die typischen Hopfen. Kommen immer mal vor, aber sind selten die Hopfen, die vorne sind. Im Geschmack, ne? Das sind eher so die Hopfen, die so hinter, gerade Polaris ist so ein Hopfen, der immer so im Hintergrund mitschwingt. So
ja, ja, ja. Der ist sozusagen als Counterpart, wenn du einen Aroma-Hopfen hast, der zu extrem ist, dann kannst du ein bisschen Polaris noch dazu kümmern.
Ja, so richtig, abzurunden. Genau. Mhm. Aber hier hat Polaris offensichtlich seinen großen Auftritt. Grundsätzlich leicht muffiger Geruch, wie sich das für einen Pilz aus der Flasche gehört.
Hast du muffig gesagt?
Ja, leicht muffig.
Nämlich, nee, ich finde, das ist ein sehr frischer Geruch, aber blass.
Ach, echt? Oh.
Haben wir das gleiche Bier? Also, ich habe es mir ins Glas geschenkt, ne?
Ja, ich auch. Vielleicht habe ich eine spätere Abfüllung als du.
Aber leicht trübe und tatsächlich so eine Limo-Optik, ne?
Oder so Orangensaftschorle oder sowas. Das ist so die Optik. Und sehr gelblich, ne?
Absolut, ja.
Ja, wollen wir es mal riskieren?
Ja, wollen wir. Dann mal auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist. Das ist schön süffig. Ich muss sagen, meins ist vielleicht sogar schon einen Tick zu warm für einen Pilz.
Ah, okay. Meins ist perfekt. Süffig?
Süffig, ja süffig. Auch, also gut gehopft. Also, dass da drei Hopfen drauf sind draußen, das ist schon, also das geht über die normale Hopfung eines normalen, also eines Fernsehwerbung-Pilz.
namenlosen
die gesichtslosen Multis.
Namenlos, oh Mann. Ja, danke. Gesichtslose Multis, das war's.
Also es geht in der Hopfung schon drüber hinaus, ne? Über das, was der Pilzkenner von seinem Pilz kennt.
Ja, hat wirklich einen hopfigen Eigengeschmack. Ist auch, das sind nicht nur Bitterhopfen, die beiden. Die haben schon etwas leicht Harziges, würde ich sagen.
Doch, stimmt. Richtig. Das will nicht nur bitter sein.
Ja, Mensch, da kann ich mich ja doch nochmal mit einem Pilz versöhnen.
Also die Perlage ist schon sehr erfrischend, ne?
Absolut, sehr sommerlich das Ganze, ne?
Ja, und nicht so ein, also dabei aber kein Rübswasser. Also von der kann ich nur das sagen, das ist gut zusammengestellt. Also es ist haptisch ein gutes Produkt. Ja. Definitiv. Ja. Was sagen haptisch, wir jetzt zu also dem von Geschmack? Der Textur. Von der Textur, ja.
Ja, Perlage finde ich super, also sie ist sehr stark, was ich aber nicht so gut finde, aber sie ist fein. Das finde ich super.
Mhm. Ja.
Der Geschmack ist für mich eben dieses Erfrisch, also einerseits frisch, nicht muffig, habe ich auch gar nicht gerochen. Und gleichzeitig diese leichte Harzigkeit, dieses leicht ätherische, also ich assoziiere ein bisschen Wald damit. So Tannennadeln oder sowas. Irgendwas in die Richtung.
Ja, richtig. Das stimmt. Das erinnert mich so an die ersten Male, dass ich so richtig starke Hopfen bemerkt habe. Also als, das kann ja nach was schmecken. Na?
Und die waren bei dir eher harzig, deine ersten?
Ja, ja.
Bist du heute so auf der Suche nach harzigen Hopfen. mein erster Schock war ein sehr fruchtig, sehr tropisch fruchtig gehopftes IPA.
Ach.
Das war dieses Ding damals in Boston, wo ich nicht wusste, wie mir widerfährt.
Meine ersten das kann Hopfen leisten Erfahrung war tatsächlich das Tannenzäpfle von Rothaus.
Ah, das habe ich da nie richtig wahrgenommen, ja. Ja, cool.
Wenn die Freiburger damit ankamen.
Ja, ja.
Da habe ich gemerkt, das ist Hopfen. Ich kam ja durchaus aus einer Biergegend, aber das Hopfen habe ich als solchen, ist halt im Bier drin, ne? Aber dass es richtig nach was schmecken kann, das habe ich da erst erfahren. Und das hier ist für mich so eine kleine Reminiszenz daran. Ja, das ist eindeutig ein Pilz. Also das will nichts anderes sein als ein Pilz, definitiv. Das hat jetzt nicht irgendwie den Stolz. Das will uns jetzt nicht hier mit nochmal einer fruchtigen Note im Hintergrund begeistern oder hoch im Nachklang ist es. Habe ich aber hier einen Tannenzapfen im Mund. Das möchte es nicht. Es möchte einfach ein Pilz sein.
Und das macht es gut. Einfach Pilz ein bisschen neu interpretiert. Gefällt mir sehr gut.
Ja.
Also ist echt eine Überraschung.
Die sind schon sehr gut sortiert, deshalb bin ich da immer am Bier gucken.
Und hast du die Senatsbock-Varianten dieses Jahr gesehen?
Also ich bin neulich an am Senatsbock-Regal, also am Bierregal vorbeigerauscht. Da hatte ich aber auch wirklich keine Zeit und da habe ich den Senatsbock da stehen sehen und da habe ich noch gedacht, ach, guck mal, der Senatsbock. Vielleicht sollten wir, wenn wir beide aus dem Urlaub zurück sind, nochmal eine Senatsbock-Session einlegen.
Das klingt gut, ja. Wie damals, in der guten alten Zeit.
Genau,
als richtig. Wir noch unsere Bierschorlen aus Senfgläsern tranken. Wo du gerade Urlaub sagst.
Ja.
Ich bin jedes Mal vor dem Urlaub, mache ich mir so im Vorwege, ja, und das plane ich dann so ein, dass ich irgendwie keinen Stress zum Urlaubsbeginn habe. Also die letzten Tage Arbeit. Wie kommt's? Ich habe Stress. Ich muss unbedingt, es häufen sich, ich bin nur eine Woche weg, aber es häufen sich x Sachen und die müssen alle noch am letzten Arbeitstag erledigt werden oder am vorletzten. Und ich weiß nicht, wie mir das gelingen kann, jemals einen Urlaub zu starten, wo ich sage, ich bin eigentlich durch, habe alles übergeben, habe alles abgearbeitet, ich habe nichts. Aber sowas gibt's wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, geht dir das so ähnlich, Urlaubsstress, also vor Urlaubsstress?
Ja, also inzwischen nicht mehr.
Ah,
ich kannte das sehr gut, aber wir haben die Urlaube liegen mittlerweile so, dass in der Nähe keine Deadlines sind.
Mhm.
Also falls wir für ein Magazin schreiben, also für irgendein Periodical, was zu einem gewissen Zeitpunkt rauskommt und deshalb zu einem gewissen Zeitpunkt Redaktionsschluss hat. Also so, da haben wir schon mal den Urlaub mittendrin gelegt. Ne? Es gibt auch so also Vierteljahresprojekte, die jedes Jahr wieder kommen. Und da haben wir den auch von weggeschoben, sodass da gar nichts passieren kann. Dann ist er weg von den großen Veranstaltungen und weg von den großen Kongressen, dass weder die Vorbereitung einer Veranstaltung oder die Nachbereitung einer Veranstaltung irgendwie mit dem Urlaub kollidiert. Mhm. Das ist einer der großen Vorteile der Selbstständigkeit, würde ich sagen.
Und, und auch ohne Kinder. Ne? Das ist, wir sind natürlich an Schulferien gebunden.
Ja, das richtig, da sind wir natürlich
führt nicht so uns nämlich genau in so ein Deadline-Dilemma. Ich mache also morgen einen Workshop. So, zwar nur 2,5 Stunden, der ist aber wichtig und dringend. Und
also du machst einen, heißt du besuchst einen oder du leitest einen?
Wir machen den gemeinsam. Das ist nicht, dass da den einer leitet, wobei ich schon eine leitende Funktion dabei habe, aber ich habe mir da keine Gedanken zu gemacht. Und dann habe ich noch diese vielen anderen Dinge zu tun.
Aber konntest du den Workshop nicht anders legen? Also eine Woche später vielleicht?
Nope, da bin ich ja im Urlaub.
Oder 2 Wochen später?
Da bin ich ja auch noch weg. Ach so, stimmt. Ich habe gesagt, ich bin eine Woche weg, aber ich habe 2 Wochen Urlaub genommen. Das fand ich irgendwie ganz gut.
Ach so, okay, ja, dann, verstehe. Ja.
Und dann wäre es allerdings auch schon zu spät. Also wir mussten das jetzt ziemlich schnell machen, weil wir damit irgendwie eine Software beauftragen. Und wenn wir das nicht machen, dann sagen die, ihr wollt wohl nicht, vergeben wir unsere Zeitslots irgendjemand anders. Das ist ja auch immer sowas. Du musst, sie bieten dir einen Zeitslot an und du sagst, wir sind noch nicht so weit. Ja, ne, dann ist ja nicht so wichtig. Und dann, wir haben auch noch andere Kunden. Das ist hart, das Business.
Was für ein Mist.
Ja.
Eigentlich müsste der Start da viel stärker sein. Also ich verrate jetzt, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass du beim Start arbeitest.
Nein, das habe ich schon öfter mal gesagt. Bei der Stadt, genau.
Ja, genau. Eigentlich müsste doch die Stadt sagen können, so hier, du Softwarefirma, hier, du wohnst doch hier in einer Straße bei uns hier in der Stadt. Also du machst uns jetzt mal das Projekt hier fertig. Oder falls nicht, kann das durchaus sein, dass morgen, wenn deine Angestellten ins Büro kommen, das Wasser nicht geht und die Heizung nicht geht und auch kein Strom ist. Kann durchaus sein. Ne? Wir wollen jetzt nicht sagen, dass wir damit zusammenhängen.
Haben wir nicht vorhin noch von Demokratie gesprochen? Und
ja, das hat ja, das Demokratie ist
und
ja
nicht mehr also der Staat.
Demokratie ist so ein bisschen wie Religion. Jeder interpretiert das, was er drin sehen möchte, hinein. Ne? Also Demokratie ist ja nur erstmal eine Form der Verwaltung öffentlicher Geschäfte. Das ist Demokratie. So, wie die sich jetzt genau ausgestaltet. Demokratie heißt ja erstmal, das Volk, und zwar jeder, ne, nicht nur die Reichen oder die Männer oder so, darf wählen, wer es regiert. So, das ist Demokratie.
Ja, aber bei der Demokratie war es immer schon beschränkt, wer wählen darf. Früher waren es nur die Männer, heute sind es Leute ab 18 oder ab 16. Es sind auch nicht irgendwelche Leute, die gerade hier hingewandert sind, sondern sie müssen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Also es ist schon beschränkend. Und dass es früher in Griechenland nur die Männer und nicht die Frauen waren, ist aus unserer Sicht empörend, fanden die völlig normal. Und heute denken, finden wir völlig normal, dass achtjährige Kinder zum Beispiel nicht wählen dürfen, finden die vielleicht in 200 Jahren empörend. Also es ist immer irgendjemand ausgeschlossen.
Ja, die Freien durften in Griechenland wählen. Die Freien, ne?
Ja.
Also in Griechenland war das ja so, du durftest ja wählen, wenn du Freier bist und auch nur, wenn du Freier bist und wenn du Mann bist, dann musstest du, falls Sparta angreift oder Korinth, dann musstest du in die Phalanx und die Stadt verteidigen.
Genau.
Das musstest du ja als Sklave nicht, ne? Als Unfreier nicht und als Frau auch nicht. Na, als Sklave und als Frau hast du die Konsequenzen getragen, falls die Leute draußen vor den Toren die Stadt nicht verteidigen konnten. Mhm. Aber dann waren die draußen auch schon tot.
Ja.
So. Und deshalb haben die Bürger gesagt, ey, also, wenn wir jetzt die Sklaven und die Frauen darüber abstimmen lassen, ob wir Krieg mit Sparta machen, ja? Und während die Spartaner uns dann draußen vermöbeln, machen sich hier die Frauen und die Sklaven in der Stadt einen faulen Lenz. Dann wollen wir mal lieber gewährleisten, dass nur wir, die wir auch in der Phalanx stehen, darüber abstimmen dürfen, ob wir Krieg mit Sparta machen.
Kommen wir nochmal zum Mafia-Ansatz des Staates zurück, den du da gerade irgendwie mir schmackhaft machen wolltest. Also erstens wohnt dieses Unternehmen überhaupt nicht in unserer Stadt. Weil
dann würde ich sie auch nicht beauftragen. Es gibt Hamburger Geld anders. Für Hamburger Unternehmen, das sage ich.
Oh Mann. Nee, wir gucken mal doch, ob wir jemanden finden, der das produziert, was wir brauchen und nicht wir suchen eine Software. Nee, ich kann keine Software, aber ich kann Bier. Na, dann kaufen wir Bier. So stelle ich mir das ein bisschen plump vor. Also, wir beauftragen ein Unternehmen und dieses Unternehmen macht eine Software nicht nur für Hamburg, sondern auch für andere Bundesländer, die eine ähnliche Situation haben. Was weiß ich, müssen irgendeine Dienstleistung erbringen und das wird mit dieser Software gemacht. Und dann können wir natürlich sagen, wir sind die Wichtigsten, aber was meinst du, was die anderen 15 Bundesländer, die da Kunden sind, was die davon halten? Wie wichtig die sind und wie wichtig Hamburg ist? Also ich glaube, wir haben da einfach so ein... Wir machen dafür, dass wir so ein kleines Bundesland sind, schon immer ein auf dicke Hose. Wir sind ein Oberdigitalisierer und hast du nicht gesehen? Das sagen wir aber nur, wenn wir zwischen den deutschen Bundesländern gucken. Sobald wir in den europäischen Vergleich gehen, wird es immer ein bisschen unangenehm. Und dann müssen wir zugreifen, wenn da ein Slot ist, das ist doch ganz klar. Und wenn da mein Urlaub ist, das interessiert auch wirklich niemanden. Da ist ein Slot. Also, Workshop. Ich darf ja in Urlaub. Es ist einfach nur ein bisschen stressig vom Urlaub, weil sich tatsächlich immer wieder so Dinge ergeben, die sich dann eben nicht verschieben lassen. Es gibt häufig ja bei mir völlig richtig. Ich sage, ach nee, diese Woche ist mir das ein bisschen eng. Machen wir das Mitte nächster Woche. Das geht. Aber machen wir das in 3 Wochen... Geht nicht.
Warum musst du dich, wenn du als Stadt eine Softwarelösung brauchst, an irgendein Unternehmen wenden? Warum hast du keinen in der Stadt sitzen, der programmieren kann? Du brauchst doch heutzutage, brauchst du doch quasi immer. Also es ist ja nicht mehr so wie früher oder es ist ja nicht so wie bei Bauunternehmen oder so. Du hast für die Stadt nicht ein riesen Bauunternehmen vorhalten. Du hast zwar das Landesamt für Straßen, Brücken und Verkehr oder so, aber du hast nicht ein riesen Bauunternehmen, falls du mal ein Rathaus bauen möchtest, ne? Weil du selten ein Rathaus baust. So. Mhm. Aber Softwarelösungen, die brauchst du ständig, gerade heutzutage. Und die müssen auch gewartet werden und die müssen auch geupdatet werden. Und das ist doch keine Lösung, sich da immer irgend so ein Unternehmen zu suchen, das dann auch noch sagt, ey, Stadt Hamburg, also hier Dienstag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr ist mein Zeitfenster und wenn du dann nicht hier mit deinem Auftrag rüber bist, dann bin ich auch erstmal wieder weg, ne? Also da müsstest du doch eigentlich irgendwie...
Die reden auch alle so norddeutsch.
Ja, ich habe jetzt in Bremer nachgemacht, weil...
Natürlich kaufen wir auch beim Bremer.
Ja,
ja, natürlich. Also das kaufen wir allen ein.
Früher nannte man das kritische Infrastruktur und es gibt ja wohl nichts Kritischeres als die Softwarestruktur der städtischen Behörden. Da kann doch nicht irgend so ein Unternehmen für zuständig sein von auswärts. Das muss man doch selber machen, sag mal.
Naja, das, was ich jetzt mir angucke, sind bezügliche Dienstleistungen, die zähle ich nicht zur kritischen Infrastruktur. Ob du, ich nehme jetzt zum Beispiel mal, was weiß ich, was hast du als Dienstleistung, dass du eine Baumfällgenehmigung bekommst, dass du ein Unternehmen gründen kannst. Ob du das heute machst oder morgen, ist dann auch nicht so wichtig. Also klar, wäre optimal, wenn das heute geht, wenn du es heute machen willst. aber das ist keine kritische Infrastruktur.
Also unter Nebengründen, das ist ja gerade das, was am Hafen passiert ist, mit diesem riesen Kokain-Einfuhrskandal. Da hat einfach irgend so eine chilenische, keiner weiß woher, Firma ein Unternehmen gegründet, das dann da auf dem Hafen sich eine Stellfläche angemietet hat und da tonnenweise Kokain importiert hat. Das war eine Unternehmensgründe, hat jemand ein Unternehmen gegründet. So, und wenn die sich jetzt da nicht irgendwelche Dokumente fälschen, sondern einfach in dieser Bremer Softwarefirma da einen Programmierer hinsetzen, der sagt, so, und wenn hier Stichwort Swordfish kommt, dann gründest du für uns auf dem Hafen so eine Stellfläche. Das kann dann ganz schnell kritische Infrastruktur werden, finde ich.
Also ein Unternehmen kannst du erstmal ohne große Mühe gründen. Habe ich vor ein paar Jahren gemacht, weil ich gesagt habe, ich biete Tastings an. Da ist die Hürde ist extrem gering. Also du musst, glaube ich, 20 Euro zahlen. Und natürlich gibt es Kontrollmechanismen. Die sind schon ein bisschen kritischer. Auch die müssen, also es gibt einen Grad an Kritikalität. Mhm. Und dass einigermaßen, dass das Grundsystem der Stadt läuft, sei es öffentliche Ordnung, das kann die Polizei sein, das kann die Müllabfuhr sein. Das sind so kritische Infrastrukturen. Das sind natürlich auch die Netze und so. Und wir haben ja auch einen Dienstleister, das ist letztendlich ein Behördengewächs. Das ist eine Kooperation zwischen norddeutschen Bundesländern, nennt sich Dataport, öffentlich-rechtliche Anstalt, so ähnlich wie die Rundfunkanstalten. Und die sind entstanden aus Behörden. Letztendlich. Die wurden dann Landesbetriebe und die Landesbetriebe wurden dann zusammengelegt und dann haben sie diese Anstalt gegründet. Und die sind kritische Infrastruktur und betreiben unsere Software, unsere Server in einem speziell ausgestatteten Rechenzentrum, mhm. das irgendwie hochgradig zertifiziert ist und alles erreicht, was du noch erreichen musst. Die entwickeln auch manchmal, aber wir haben grundsätzlich das Problem, die große Entscheidung make or buy. Wenn wir selber machen, können wir das alles bestimmen, was wir wollen, wenn wir die Leute finden. Wenn du sagst, hey, holt euch doch mal Softwareprogrammierer. Wir haben ja immer noch einen Tarifvertrag. Also so rein theoretisch können wir einen Softwareprogrammierer außertariflich bezahlen, aber das geht nur sehr schwer in die Köpfe rein. Also außertariflich wird irgend so ein Entscheider vielleicht bezahlt, wenn er nicht sowieso verbeamtet ist und dann ist er irgendwie in der B-Besoldung. Aber so einen Spezialisten, da gibt es in der Stadt einfach kein Konstrukt, um den aufzunehmen. Und es gibt auch keinen Bedarf. Denn wenn wir einen Spezialisten brauchen, dann brauchen wir den nicht von heute bis in 50 Jahren, sondern wir brauchen den jetzt für ein halbes Jahr, dann ist das Ding entwickelt. Das kaufen wir ein.
Ab. Ja, ich sag ja, aber der in einem halben Jahr wird er wieder was Neues zu entwickeln haben. Also du brauchst.
Aber da brauchen wir andere Fähigkeiten. Da brauchen wir mal einen Datenbankspezialisten, dann brauchen wir mal ein System, keine Ahnung. Ich keine Ahnung, wie diese ganzen Berufsfelder sind. Und innerhalb einer Entwicklung brauchst du auch verschiedenste Fähigkeiten. Und diesen ganzen, da brauchst du ja nicht nur einen Chefentwickler, wenn der vom Auto überfahren wird, dann hast du auch ein Problem. Also das ist nämlich das zweite Problem. Ja, wenn du einen selber beschäftigst, dann ist der ein Risikofaktor. Wenn du ein Unternehmen beauftragst und da fällt einer aus, dann sagst du, ja, sorry, wir haben einen Vertrag, mach. Also wir gehen ja in eine bestimmte vertragliche Verpflichtung ein, dass wir geben Geld und wir verlangen eine Leistung und da steht dann irgendwie, liefert uns das und das und stellt sicher, dass irgendwie die Wartung da ist und da sind drei Leute für uns immer parat, wenn wir ein Problem haben, keine Ahnung. Da gibt es so Service Level Agreements. Und das einzukaufen. Das ist so ähnlich, will ich alle Gebäude der Stadt selber besitzen oder will ich die verkaufen und miete die an? Mieten ist natürlich, also da es eine städtische Gesellschaft ist, ist es nicht alles nicht so kritisch, aber der Gedanke ist, für eine Behörde, die ein Gebäude mietet, sind die Kosten kontinuierlich. Das ist viel besser planbar. Wenn du ein Gebäude hast und da ist plötzlich Wasserrohrbruch, da ist plötzlich irgendwie ein Dachstuhl kaputt, das sind immer so Peaks in der Entwicklung. Und Behörden werden ja immer über einen Haushalt finanziert. Da sind nicht plötzlich, ja, wir brauchen mal irgendwie, wir müssen unser Dach sanieren. Das musst du dann anmelden bei der Bürgerschaft. Das muss in den Haushalt und in zwei Jahren kriegst du dein Dach saniert. So läuft das. Deswegen wird ganz viel nach außen gegeben. Entweder städtische Gesellschaften, die dann anders wirtschaften können. Das sind dann sowas wie Landesbetriebe. Oder wirklich an die freie Wirtschaft. Und das hängt tatsächlich von der Kritikalität ab.
Die freie Wirtschaft, die das Bürgeramt Barmbek anmietet, verkauft und dann an die Stadt vermietet, die ist ja total in Po gekniffen, weil die haben ja dann ja keine Planbarkeit, ne? Weil das sind vielleicht Idioten. Also stell dir vor, ist ein Wasserrohrbruch, dann müssen sie das bezahlen oder so. Tatsächlich ist es ja teurer, so ein Haus zu mieten, als ein Haus zu haben.
Aber nochmal, du denkst jetzt nur an die Kosten fürs Mieten, aber der Aufwand, den Behörden damit haben und der Verwaltungsaufwand, mit diesen Fluktuationen umzugehen, ist für Behörden nochmal ein anderer als für ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert, das dann nämlich 50 Gebäude hat oder 20, wo das Ganze dann sich wiederum verteilt. Und die gehen davon aus und die arbeiten mit Puffern, was Behörden irgendwie nicht machen, weil Behörden sind immer irgendwie, versuchen immer überhaupt das Geld auszuquetschen, weil wenn was übrig bleibt, muss man das ja wieder zurückgeben und der ganze, also ist nicht mehr ganz so in Hamburg. Aber ja, Mieten ist teurer, völlig richtig, ist aber effizienter bequemer. In der Gesamtbetrachtung. Ja, und bequemer heißt weniger Arbeit für die Behörden. Und weniger Arbeit heißt weniger Personalkosten. Und dann ist es plötzlich günstiger.
Also das heißt, die Stadt verdient dadurch und der Typ, dem die Stadt Miete zahlt, verdient dadurch. Also das ist quasi Magie. Also es ist eine Geldvermehrung.
Nein, das ist eine Win-Win-Situation, nennt sich das. Das ist keine Magie, sondern es ist völlig logisch. Du ziehst das gerade in Kakao.
Nee, ich frage noch einen. Es kann ja nicht sein. Das Wirtschaftssystem funktioniert ja nicht so, dass Geld von einer Hand in die andere geht und beide haben ein Plus. Das ist ja nicht so.
Doch. Ja? Wenn das Ganze effizienter ist, weil der eine spezialisiert ist auf Immobilien und da eine Unternehmensstruktur hat, die damit sehr gut umgehen kann. Einerseits, weil er mehrere Immobilien hat und da so ein letztendlich durch die Masse verteilen sich die Einzelrisiken dann in einer Gesamtmasse. Und ja, der kriegt mehr Geld. Aber die Behörde hat kein Referat Immobilienmanagement, das mit 5 Personen rund um die Uhr für irgendwelche Eventualitäten. Und dann haben sie noch Hausmeister und dies und das. Das ist alles outgesourced und führt dazu, dass wir in der Behörde viel weniger, also genau auf diese Leute verzichten können.
Okay, wir können auf die Leute verzichten und müssen ihnen nachher keine Pension zahlen. Und das kann ich schon verstehen. Ja, aber das Gehalt jetzt geht ja dann nicht an die Behördenmitarbeiter, sondern an die Mitarbeiter im Unternehmen. Na?
Genau.
Also das ist ja, oder sagst du, dass die Behörde ist nun mal, also, oder aber du sagst mir, ach, weißt du, ja, die Behörde ist immer irgendwie ineffizient. Na? Unternehmen können das schon besser. Dann würde ich dich ab jetzt FDP-Gordian nennen. Also dann würde ich sagen, dann machen wir es mit allem.
Ich würde das differenzierter betrachten. Es gibt Aufgaben, die können Behörden sehr gut. Und es gibt Aufgaben, da sind die Strukturen der Behörden nicht geschickt für. Und Immobilien zu verwalten ist nicht so ein typisches Behördending. Wurde jahrelang gemacht, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Aber hat sich nicht bewährt. Und das, was wir jetzt machen, so nach allem, wie ich es verstehe, bewährt sich. Ja. Und da ist dann einfach die Kraft des Faktischen hat gewonnen.
Also ich glaube, so wie wir das jetzt machen, und ich sage wir, weil ich wohne ja auch in Hamburg, verdient irgend so ein reicher Immobilienhai sich eine goldene Nase, der einfach mit dem Bausenator von der SPD ein Golfkumpel ist. So. Und die haben das ausgeheckt, dass es einfach besser ist. Das ist einfach besser.
Will ich gar nicht ausschließen. Der Deal ist aber, nach einem Jahr, wenn dann der Oberbaudirektor, und der Bausenator gibt es ja gar nicht, aber so ein Oberbaudirektor oder der Hauptverantwortliche für die eigenen Liegenschaften dann wieder auf seinen alten Baulöwenkumpel trifft und sagt, ja, du hast mir doch damals gesagt, du machst das so und so, nun mach doch mal. Also dann geht's zwar kumpelhaft, aber dann geht's auch zur Sache. Dann soll er auch liefern. Wir haben ja uns auf ein gewisses Niveau geeinigt, ein Service-Level, und das soll auch rüberkommen. Sonst stehe ich morgen irgendwie im Untersuchungsausschuss und dann fragen sie auch, seid ihr nicht Kumpel? Also die sind ja auch nicht doof.
Ja, und dann sagt der Baulöwe, ach, weißt du, passt mir gerade nicht. Also mein Zeitfenster wäre Dienstag 15 bis 15.15 Uhr. Und wenn du das nicht einhalten kannst, dann mache ich gerade was anderes. Oder kannst du nichts machen, weißt du? ist einfach so.
Nein, nein. Wenn du erstmal im Vertrag bist, hast du tatsächlich Zusicherung.
Ah, der Vertrag, bestimmt, ja.
Genau. Hast du Zusicherung, also dass du die erreichen kannst, dass du innerhalb von einer gewissen Zeit Unterstützung bekommst und so weiter und so fort. Das regelst du alles über den Vertrag. Wenn du aber einen neuen Vertrag haben willst oder den Vertrag erweitern möchtest und sagst, hier, ich möchte gerne mit dir irgendwie was Neues anfangen, dann musst du ja erstmal in den Vertrag reinkommen und da guckt das Unternehmen in sein Auftragsbuch und sagt, ja, Montag, den 23.12.2026 hätte ich noch einen halben Tag für dich. Also die Auftragsbücher sind in solchen Unternehmen durchaus voll, weil diese Unternehmen ja nämlich auch sehr spezielle Unternehmen sind, weil die Software auch nicht so einen breiten Markt hat. Da gibt es ein paar Behörden und ein paar Ministerien im Land und dann ist auch schon Schluss. Mhm. Aber die wollen die alle. Und dann gucken die. Und jetzt hat dann irgendwie, dann gibt es auch dramatischere Themen, was weiß ich, in Berlin gibt es wieder irgendeinen Notfall oder die Hessen müssen ganz schnell und nehmen ganz viel Geld in die Hand. Das ist dann natürlich auch ein guter Punkt. Und dann kann es schon sein, dass sie sagen, ja, Hamburg, wir haben da gerade was Dringenderes. Das könnt ihr auch sehr gut begründen. Und dann müssen wir eben uns 2 Monate gedulden, so in etwa. Und wenn wir dann aber, dann sagen wir, okay, ja, in 2 Monaten, dann ist das so. Wenn wir dann mit unserem Konzept aber nicht ankommen, dann sagen die auch so, ja, so wichtig ist euch das ja offenbar nicht. Wir haben hier noch jemanden, der hat schon ein Konzept. Also das ist gar nicht unter Druck setzen, sondern ja, sollen wir jetzt Däumchen drehen, ne? Wenn wir einen Slot haben und sagen, nee, wollen, das ist kein Slot von 3:30 bis 4, sondern das ist ein Slot, 4 Wochen knallharte Programmierarbeit, Entwicklungsarbeit und dann haben wir ein cooles neues Modul für unsere Software.
Ja, so wie du das darstellst, klingt das gut und nachvollziehbar.
Es ist natürlich ätzend, weil wir sind beide in Abhängigkeit voneinander. Das nervt beide und ist doof, aber so ist die Welt. Also es spielen immer ganz viele andere mit.
Die Welt ist so. Also ich bin ja Hermeneutiker und ich lasse auch gerne alles Mögliche mit einfließen. Und ich sage nur die Elbphilharmonie. Na? Da gab es sicherlich auch so knallharte Verträge und wenn du das dann nicht erfüllst, dann klage ich dich bis nach Timbuktu. Und wie viel mal teurer wurde die Elbphilharmonie nachher?
Ja, alles, was ich von der Elbphilharmonie weiß, ist, dass das Controlling der Stadt, also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, was dran ist. Am Anfang hat die Stadt die Steuerung dieses gigantischen Bauunternehmens völlig unterschätzt. Das war von der Kalkulation ja auch bewusst runtergerechnet worden, um das möglich zu machen, muss man ja auch ganz klar sagen. Ole von Beust wollte das gerne, ist ja auch eine coole Sache, muss man ganz klar sagen. Heute lieben alle die Elfi. Und so what? 700 Millionen oder 70 Millionen? Das ist nur eine Null.
800 Millionen.
800 Millionen. So, oh ja, dann, ja, ja, dann wird's kritisch. Ja, natürlich ist das, also, als ich damals 70 Millionen hörte, dachte ich kann mich noch erinnern, wie das Dach unserer Schule saniert werden sollte. Und das kostete, das ist eine ganz blöde so Schule in so komischen Terrassenstufenbau. 20 Millionen Euro nur für die Dachsanierung. Und dann hörte ich diese 70 Millionen, habe ich sofort gesagt, das geht gar nicht.
Die Elfi ist ja eine Art Dachsanierung, ne? Die haben sie ja raufgesetzt auf den Kreisspeicher A. Also ja, ist ja quasi das Dach des Kreisspeicher A. Also das ist eine Dachsanierung.
So gesehen ja. Also eigentlich aber ein bisschen aufwendiger, weil das ist in dieses Dach kam noch eine Musikhalle, noch ein Hotel und noch weitere Dinge. Also mach mir mal nicht meine Elfi kaputt.
Moment, ich bin froh, dass sie da steht, aber sie hat 10-mal mehr gekostet, als sie sollte. Ja. Und dann musst du mir schon zugestehen, meine Form der Erkenntnisgewinnung ist nun mal die Hermeneutik, dass ich das nun mal mit in Betracht ziehe und dass dieses wir machen da knallharte Verträge und dann kommt sofort hier, dann kommen sie vor Gericht, wenn sie nicht liefern. Das ist da so und das Geld ist in Spanien, weil hochtief die Firma, die das Ding hochgezogen hat, die sitzt nun mal, die sitzt nicht in Spanien, die sitzt in Essen.
Aber die wird besessen von einem spanischen Bauunternehmen.
Genau, die gehört Spaniern. So, da ist das Geld hin. 700 Millionen mehr als sollte, ist in Spanien. Weil die Stadt irgendwie so mit, wir machen knallharte Verträge und dann kommst du vor Gericht, wenn du nicht lieferst, eben nicht ist, Gordian. Weil das eben nicht ist.
Also wir machen also, sowieso keine Knalllattenverträge, weil wir machen immer nur Verträge mit, oder häufig, wenn wir Software einkaufen, gehen wir zu unserem IT-Dienstleister Dataport und sagen, kauf doch mal für uns dies und das ein. Also die sind immer unsere Einkäufer.
Ja.
Weil das stellen wir dann ja auch später in deren Rechenzentrum. Das heißt, wir machen sowieso nur Verträge mit Dataport und Dataport macht Verträge mit diesen Unternehmen und beide Verträge sind nicht knallhart, weil, also ich weiß nichts vom Bauunternehmen. Ich glaube, da ist der Markt noch anders.
Das glaube ich allerdings auch.
Wenn wir sagen würden, liebe Softwareunternehmen, du hast hier einen Tag X, sagst du, dass du das lieferst. Wenn du das über 10 Tage mehr überziehst, dann gibt es eine Vertragsstrafe von 50%. Dann sagen die, ja, wir müssen ja auch jetzt nicht. Also Hamburg ist jetzt, also da sind wir nicht in der Position, knallharte Verträge auszuarbeiten.
Ja.
Wir könnten sagen, okay, also das wäre tatsächlich mein Ansatz. Wir sagen dir, du kriegst 120%. Also nicht, wir vereinbaren 100%, aber wenn du es bis zu diesem Tag schaffst, kriegst du 120% von dieser Vertragssumme. Streng dich an. Wenn du nur eine Stunde reist, kriegst du 100%.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das zulässig ist. Das wäre aber mein Wunsch. Also das ist, das wäre nicht Peitsche, sondern Zuckerbrot. Aber kann, letztendlich ist es das gleiche Spielchen, nur dass man es anders nennt. Denn wenn wir eine Branche schaffen würden mit Vertragsstrafen, dann würden die Kosten einfach doppelt so hoch sein, damit die Vertragsstrafen finanzierbar sind. Dann können wir auch gleich einfach sagen, du kriegst mehr Geld als Bonus, wenn du das Ziel erreichst. Kann sein, dass da schon erste Gedanken in die Richtung gehen. Ich weiß, dass wir mit Dataport haben wir auch verschiedene Verträge. Das eine ist Festpreis. Wir kaufen etwas zum Festpreis ein. Das ist dann nicht geliefert bis zum Tag X, sondern aber das Ergebnis muss stimmen. Oder wir kaufen auf Stundenbasis ein und wollen gerne dieses Ziel erreichen. Stundenbasis ist günstiger, weil die sind ja nicht fürs Ziel verantwortlich. Und Festpreis mit Zielerreichung ist entsprechend teurer. Mhm. Alles legitim, weil wer übernimmt das Risiko? Denn es gibt immer irgendwelche Risiken. Und dann hast du noch das Hickhack, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, dass sich dies und das verzögert? Häufig sind da ja auch Umstände, die weder wir noch die vertreten können, sondern irgendeine dritte Partei, wo du denkst, wo kommt die denn jetzt her und warum machen die uns unser schönes Projekt kaputt? Also da gibt es so viele Abhängigkeiten, die die knallharten Verträge ganz schnell irgendwie zur heißen Luft werden lassen. Deswegen, ja, ich wünschte mir auch, wir könnten irgendwo mal die Daumenschrauben anziehen. Das wäre gut. Und zwar meinetwegen, oder die Daumenschrauben lösen, wenn irgendwas geschafft wird. Vielleicht so rum, Daumenschrauben am Anfang gleich mal anziehen und dann lösen, wenn es geschafft wird. Nämlich einfach ein bisschen Bonus geben. Wenn das geht, wäre das mein Traum. Würde ich gerne mehr Geld in die Hand nehmen. Leider nehme ich immer nie mein eigenes Geld in die Hand. Sondern irgendeine Stelle gibt mir dieses Geld und das muss ich beantragen. Und wenn ich sage, und dann hätte ich gerne noch eine Bonuszahlung, dann sagen sie, bist du bekloppt? Also entweder sage ich das so offen oder dann muss das Konzept auch von dieser geldgebenden Stelle mitgetragen werden. Kann auch sein.
Ja.
Also Dinge verändern sich. Oder ich verschleiere das und dann kriege ich später einen auf die Mütze, weil das natürlich rauskommt. So, das sind so die Optionen. Deswegen, ja, es ist viel denkbar, aber die Rahmenbedingungen müssten tatsächlich grundlegender aufgebrochen werden und da müssten verschiedene Menschen eine neue Denke an den Tag legen. Und teilweise würde das, wenn der Markt dann so gesteuert wird und die Unternehmen wissen, okay, wenn wir jetzt irgendwie nicht so arbeiten wie früher, dann geht's uns schlecht, dann kann man sicherlich ein bisschen was bewegen, aber es wird die Preise treiben. Denn die müssen auch ihren Schnitt machen.
Und klar, natürlich.
Nicht nur die Spanier, die jetzt 700 Millionen Euro irgendwo in einem Berg gebunkert haben als Goldtaler und da drin rumschwimmen. Ich glaube aber auch, dass der ein oder andere Taler möglicherweise auch in Material und vielleicht auch in Arbeitsleistungen geflossen ist. Habe ich so das
Gefühl? Bestimmt. Bestimmt, das Ding 700 Millionen gekostet hat, ja. Das liegt aber auch daran, dass da an der Planung offensichtlich was falsch gelaufen ist, genau wie bei der Gottschwock. Also da hat irgendjemand einen Plan vorgelegt und dann hat jemand bei der Stadt den abgezeichnet und dann ist alles aus dem Ruder gelaufen.
Ich sag dir, wie es läuft. Und das, glaube ich, läuft überall so. Du rechnest das aus und sagst, wir brauchen 100 Millionen. Oder jetzt nehmen wir mal die Elfie. Wir brauchen 500 Millionen. Gehst zu einem Entscheider, der das Geld hat und sagst, ich brauche 500 Millionen für die Elfie. Dann sagt er, bist du bescheuert? Kriegst du nicht. Lass dir was einfallen. Dann rechnest du alles runter, was irgendwie absurd runterrechenbar ist. Du sagst, hier können wir ja auch noch mit Hand anlegen. Okay, bei der Elfie ist das jetzt, oder genau, wir können ja hier die Bauleitplanung, können auch unsere Leute übernehmen. Und dann brauchen wir keine Toiletten, wer braucht schon Toiletten? Wir haben ja die Elbe drumherum. Und da wird alles irgendwie klein gerechnet. Und dann suchst du noch irgendwelche komischen Sponsoren und machst dann ganz super Sponsoring-Programm mit und sagst, wer hier eine, was weiß ich, einen Sitz sponsort, darf dann auch einmal im Jahr vergünstigt in die Elfie und so weiter und so fort. Also da ziehst du alle Register und kannst damit 5% einsparen. Dann, so, dann bist du bei 450.000 Mist, ich habe, sagen wir 10%, 450 Millionen, bist ja immer noch nicht da. Mhm. Und dann fängst du an, irgendwie klein zu rechnen. Also bei der Elfie ist mir das auch nicht ganz klar, dass es so das Zehnfache kostet. Aber ich versuche natürlich, wenn ich ein Ziel habe und das Ziel ist ehrenwert oder sogar notwendig, dann versuche ich, wenn ich das Geld nicht bekomme, wo kann ich sparen? Wo kann ich das Minimum erzielen? Das läuft dann in der agilen Programmierung, heißt es dann das MVP, das Minimal Viable Product. Also das, wo ich zum Kunden gehe und sage, hier, guck mal, das ist doch, im Prinzip ist es das schon. Also was heißt zum Kunden? Also zum dem der Stelle, die das dann einsetzen soll. Dann sagen die, ja, das ist im Kern das Richtige. Da fehlen noch nur 500 Features, die wir auch noch wichtig finden. So zum Beispiel, um unsere Arbeit wirklich effizient zu machen. Aber im Prinzip ist es das. Und dann lieferst du und dann sagen die, ja, aber jetzt wollen wir aber auch die anderen Features. Und du hast dann erstmal nur mit diesem MVP gerechnet und hast das dann.
Ja.
Und dann ist aber völlig klar, das kann nicht reichen. Das ist ein ganz offizielles Vorgehen, dass du dann iterativ sagst, wir müssen das erhöhen, weil wir haben zwar ein Mini-Produkt, damit könnten wir was machen, aber wir sind damit völlig ineffizient. Aber wir haben schon mal was erreicht. Oder du rechnest, du kannst natürlich auch Sachen vergessen. Und ich sag gar nicht mal, du kannst sie auch bewusst vergessen. Du vergisst aber auch einfach mal, wenn du ein Riesenprojekt hast, und das sind nicht nur die Toiletten in der Elfie, also es gibt ja immer solche Klopper, wo du dann sagst, wie kann man sowas vergessen? Das ist auch völlig logisch, weil du als Bausteuerer nicht den mentalen Weg gehst, ich gehe da jetzt rein, sondern dich von den beeindruckenden Qualitäten des Musiksaals überzeugen lässt.
Weil du ja auch letztendlich einen Musiksaal bauen möchtest und kein Toilettenhäuschen.
Genau, aber das Wichtige ist, und das machen wir in der Software, und das erwarte ich, oder wir sind auf dem Weg, wir sind noch gar nicht so weit, aber das erwarte ich eigentlich auch von Gebäudebauern, dass du nicht in Gebäuden denkst oder in Software, sondern in Menschen. Ich bin ein Mensch. Wie gehe ich denn jetzt durch dieses Gebäude? Was erwartet mich? Was möchte ich? Die einen wollen die Plattform besuchen und wollen einen tollen Ausblick. Die anderen wollen eine Bar besuchen. Die dritten wollen Musik hören. Alle müssen die mal auf Toilette und so weiter und so fort. Ich will meine Klamotten irgendwo ablegen. Ich möchte nicht schwitzen und nicht frieren. Also dieses Ganze, letztendlich ist es das, was sich in der Software als User Journey bezeichnet. Wie gehe ich durch dieses Produkt, wie gehe ich durch dieses Gebäude, wie gehe ich durch was auch immer. Und wenn du diese Denkweise verinnerlichst und dann auch noch verschiedene Gruppen die anguckst, weil verschiedene Gruppen gehen da verschieden durch das Gebäude, dann kann dir sowas nicht entgehen. Aber das ist eine neue Denkart. Die Leute denken und dachten erst recht immer in, wir wollen hier einen tollen Turm bauen, wir wollen hier Versailles. Das heißt, genauso, super Säle, keine Toiletten. Also ich meine, das ist ja so der Klassiker von vergessene Toiletten. Ich glaube, in der Elfie waren Toiletten geplant, aber nur so ein 10% dessen, was nötig war, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Also ja, du hast, aber ich glaube, zwischen Versailles und der Elfie, da hat die Menschheit noch einige andere Gebäude gebaut und die hatten Toiletten. Das ist ein Beispiel, wie das passieren kann. Aber normalerweise.
Nein, viel wichtiger ist mir das Beispiel, wie sich das verhindern lässt. Du kannst natürlich alles bedenken und eine Checkliste haben. Aber in die Rolle des Besuchers zu schlüpfen, auch des Musikers oder der Musikerin oder der Besucherin, des Hotelbetreibers, des, also diese verschiedenen Rollen, die in der Elfi zusammenkommen. Wenn du aus den Rollen dir das Gebäude überlegst, dann kommst du viel besser zu einem guten Ergebnis für alle, als wenn du von oben sozusagen kommst. Also das ist eher, das ist ein bisschen von der Wurzel her.
Ja, das verstehe ich schon.
Und das doch, ist, glaube ich, leider immer noch die Zukunft. Das wird noch zu wenig gemacht, aber es passiert. Also in der Software kenne ich es. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Gedanken auch ins Baumanagement reinkommt.
Ja, das wäre erstrebenswert, ja. Schade trotzdem, dass die Stadt oder dass es das Zeichen der Stadt ist, also dass auch das Zeichen der Zeit immer mehr outzusourcen. Ne? Also ich habe trotzdem so ein bisschen immer noch Verständnisschwierigkeiten, warum man sich keine, also als Stadt, kein Programmierzentrum, also was so Sachen programmieren kann.
Moment, das
haben halten wir. Kann. Ja, das aber warum musst du dann mit irgendeinem externen Anbieter und dich von dem dann auch noch vorführen lassen im Sinne von, ich habe aber jetzt gerade zufällig keine Zeit für sie. Also die Stadt vertritt hier 3 Millionen Leute und für 3 Millionen Leute muss doch Fritze Flinke Finger Zeit haben.
Also erstens vertreten wir, glaube ich, nur 2 Millionen, okay, Metropolregion, aber ja. Berlin vertritt dann 4 Millionen und NRW 18 Millionen. Also wenn du so argumentierst. Nein.
Wenn es nur eine Firma gibt.
Es gibt tatsächlich gerade am Softwaremarkt für die Verwaltung gibt es nur 1 bis 3, 4 Firmen. Also es gibt natürlich Unternehmenssoftware, die überall funktioniert, aber Spezialsoftware. Ja. Ein Unternehmen, was jetzt zum Beispiel die Spezialsoftware für Gesundheitsämter entwickelt, da gibt es meines Wissens nur 4 entscheidende Unternehmen. Und dann entscheidest du dich ja für eins und sagst nicht nach einem Jahr, oh nee, die sind doof, wir wechseln mal. Weil diese, ich meine, stell dir vor, du wechselst mal kurz dein Betriebssystem. Das ist ein Akt. Bei dir zu Hause. Ja. Wenn du das Fachverfahren, wo alle Daten drin stecken, wo die ganzen Prozesse abgelegt sind, wie das in Hamburg läuft, dann, wenn du auch einen Standard kaufst, passt du den ja immer auf Hamburg an, weil wir haben andere Gesetze, Landesgesetze als andere Bundesländer. Die sind sich zwar ziemlich ähnlich, aber dann gibt es immer irgendwelche Hamburgensien. Hatten wir ja auch schon mal.
Ja.
Also muss die Software angepasst werden. Und dann stellst du nach 2 Jahren fest, ach nö, ist doch nicht so gut. Wir wechseln mal. Nee, das machst du nicht. Dann versuchst du alles zu ermöglichen, um diese Software für Hamburg noch gängig zu halten. Und wenn du irgendwann dann nach 20 Jahren merkst, das ist einfach nicht mehr machbar, dann wechselst du und das ist ein Riesenakt.
Ja. Umso besser, also umso das spricht umso mehr für das Argument, das selber zu machen, weil dann hättest du da einen sitzen, der das die ganze Zeit dann.
Und dann kommt das 16-Tonnen-Gewicht und dann hast du keinen mehr da sitzen. Wir haben auch Dinge selbst gemacht und die laufen auch. Gerade in der Pandemie hatten wir zum Beispiel einen einzelnen Entwickler, die so einen Pandemie-Manager gemacht haben. Also dieses ganze Tracking, wer ist wie geimpft und wer, naja, was da alles drumherum war. Das hat tatsächlich ein Entwickler mit einem kleinen Team gemacht. Wenn der Corona bekommen hätte und ausgefallen wäre oder sonst irgendeinen Unfall, hätten wir ein riesiges Problem. Das ist ein Risiko.
Ja, stellst du halt nicht einen ein, sondern 12.
Genau. Aber trotzdem ist da immer noch ein Ausfall schon sehr gravierend. Und du musst das Risiko selber tragen. Also das ist genauso, da sind wir wieder die einzelnen Risiken nach außen verlagern, wenn es nicht hochkritisch ist, ist sehr geschickt. Du bist nicht so flexibel, völlig richtig, du musst da mal warten. Aber das ist nicht schlimm. Also es passiert ja nichts.
Und es kostet mehr.
Und es kostet, ja, das ist auch die Frage. Wenn ich 12 abgefahrene Entwickler einkaufe, wo ich nicht immer garantieren kann, dass die durchgehend beschäftigt sind, da bin ich mir nicht ganz sicher. Du bräuchtest wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Dann könnte es schon interessanter sein. Aber nochmal, wir haben ja für so eine Sache Dataport als IT-Dienstleister. Die können einkaufen, die können selber entwickeln. Wir geben das dann gegebenenfalls vor. Auch Dataport hat nicht die coolsten Jobangebote. Also auch die sind ja tariflich und das ist auch alles eingeschränkt. Weiß nicht, ob da irgendwelche Spezialisten mal sind, die außertariflich richtig viel verdienen. Aber das sind auch Sonderfälle. Und wir bewegen uns im behördlichen Umfeld, im Umfeld der Verwaltung, eher nicht im Niedriglohnsektor, aber nicht in einem Spezialistenlohnsektor. Wir können keine, wir kaufen keine Star-Anwälte ein, sondern wir kaufen Juristen, die einen ganz ordentlichen Abschluss, also schon einen guten Abschluss haben. Wir kaufen keine Star-Programmierer ein und wir kaufen überhaupt die ganze Bandbreite. Das machen wir nicht, weil das können wir uns nicht leisten, denn die Stadt ist immer an Wirtschaftlichkeit gebunden. Ja. Und deswegen halten wir uns im oberen Mittelmaß.
Aber ein Unternehmen kann sich das leisten.
Ja, die können sich das leisten, weil die ein viel breiteres Feld ansprechen mit ihrer, die bündeln die Spezialität. Also, oder das Spezialistentum. Genauso wie ich, was ich vorhin gesagt hatte mit den Gebäuden, wenn du ein Unternehmen bündelst, das sich spezialisiert hat auf Immobilienmanagement, dann weiß es damit umzugehen und kann das Risiko auch wiederum streuen über viele Gebäude. Und genauso ist es auch, wenn du Software einkaufst von Spezialisten, dann ist es geschickter, wenn du ein Unternehmen hast, die immer wieder Spezialisten sind für verschiedenste Anbieter, für verschiedenste Abnehmer, was wir uns nicht leisten können. Also wir als Verwaltung. Das ist manchmal ärgerlich, weil klar hätten wir auch gern die coolen Socken. Allerdings weiß ich nicht, ob ich dagegen bestehen könnte. Muss ich ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ich bin ja auch nur so ein besserer Durchschnitt.
Moment, aber, du bist doch in einer ganz anderen Position.
Ja, aber also, wenn wir also überall, wenn du beim Programmieren, dann kannst du auch sagen, wieso holen wir uns nicht Verwaltungsspezialisten irgendwie? Die kriegen das Zehnfache von mir bezahlt, aber können dann auch voll was reißen. Keine Ahnung. Gibt's vielleicht gar nicht, gibt's vielleicht, egal.
Also ich sehe,
ja, du willst ja ganz viel Geld draufschütten und sagen, dann sind lauter Profis da. Aber
nein. Die Profis müssen natürlich auch organisiert werden. Und warum sollten sie überhaupt so viel Geld bekommen? Es gibt sicherlich andere Benefits. Zum Beispiel die Polizisten. Die kriegen ja auch nur so, die sind ja auch in der Gehaltsstruktur wie jeder Stadtangestellte.
Ne? Genau.
Und für in dieser Gehaltsstruktur sich befindend, lassen die sich jeden Tag verprügeln, dann schießen Leute auf sie oder pieksen mit einem Messer auf sie. Die haben einen unglaublich stressigen und gefährlichen Job. Und die könnten sicherlich auch in irgendeinem privaten Sicherheitsdienst irgendwo oder als Bodyguards oder so das Zehnfache verdienen und ein interessantes Berufsumfeld haben. Machen sie aber nicht, sie sind in Hamburg Polizisten. So. Und ich dachte an solche Leute. Oder sagst du, das sind aber jetzt nicht die besten Polizisten und irgendwo anders laufen bessere Polizisten rum oder so.
Ich glaube, bei der Polizei hast du noch einen anderen Markt. Ja, es gibt Sicherheitsunternehmen, es gibt spezielle Bodyguards, die viel verdienen. Aber die breite Masse, würde ich schon sagen, in der Sicherheitsbranche das sind keine Großverdiener.
Ja.
Also das ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Und ich glaube, das ist schon natürlich gibt es eine andere Motivation über das reine Geldscheffeln hinaus, gerade wenn du für den Staat arbeitest. Du arbeitest für den Staat und damit für die Gesellschaft. Das ist schon sehr motivierend. Aber also es ist tatsächlich das, was du beschreibst, ist immer wieder die Frage, die sich eine Verwaltung stellt. Selber machen oder einkaufen? Natürlich schwankt das auch mal und es gibt ein Pendel, was eher Richtung selber machen oder eher Richtung einkaufen ausschlägt. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, da würde ich ganz nach Tokotronic gehen. Mach es nicht selbst.
Ja.
Ne? Ja. Wir kaufen uns dafür Spezialisten ein und die brauchen wir auch nicht immer. Die brauchen wir immer nur für bestimmte Momente. Einige brauchen wir immer mal wieder, aber im Großen und Ganzen ist das, was wir an Spezialistentum bräuchten, wenn wir das alles einkaufen, dann wären wir wahnsinnig teuer. Viel teurer als das, was wir jetzt sozusagen an Zusatzkosten erzeugen, dass wir uns teure Spezialisten für einzelne Projekte einkaufen. Also bin ich von überzeugt zumindest. Ich habe das nie durchgerechnet, aber
ich weiß nicht, ob ihr da auf pro Projekt auf das Zehnfache kommen würdet, aber ich glaube dir, dass ihr teurer wärt. Ja, das glaube ich.
Du hattest ist schon eine Weile her, da hatten wir, glaube ich, über Bronze-Gebiet gesprochen. Ja, das stimmt, das war die Folge, die soziale Kälte der Städte. Die fand ich schon ziemlich super. Und Bronze-Gebiet, da hattest du dann als Fazit gezogen, das war eine Band mit Haltung und solche Bands gibt es heute eher weniger. Und damals gab es auch noch Erasure oder Yazoo, hattest du gesagt. Und da dachte ich mir
richtig,
so,
ja.
Ja, Erasure kenne ich, aber hab noch viel weniger eine Ahnung, worüber die gesungen haben. Spontan fällt mir Ola Moore ein. Ich weiß nicht, ob da eine Haltung drin steckt. Kann alles sein, es kann überall versteckt sein. Und deswegen frage ich heute gar nicht mehr so nach einem konkreten Song, beziehungsweise würde eher, wenn du sagst, das ist eine Band mit Haltung, woran machst du das fest oder was ist das Besondere an Erasure oder welchen Song würdest du da wählen und sagen, dieser Song ist, den kannst du vielleicht ein bisschen erklären und gleichzeitig die Besonderheit gegenüber der heutigen, vielleicht gar nicht mehr so besonderen Musik oder haltungslosen Musik ein bisschen hervorheben.
Also wenn ich gesagt habe, eine Band mit Haltung und ja, das ist ja quasi eine Clique. Erasure, ja. Yazoo und Bronski Beat und Depeche Mode, das ist ja quasi eine Clique. Die haben ja auch immer untereinander Musiker getauscht, soweit ich mich erinnere, ne?
Echt? Depeche Mode auch?
Was ich, okay. Ja, meine ich.
Ich dachte, die waren so ein bisschen, sind über die gleichen geblieben, aber ist nur meine Wahrnehmung. Kann auch anders sein.
Ich glaube, einer von Depeche Mode ist bei Yazoo, der Mann hinter der Frau, die da gesungen hat, gewesen. Ich glaube schon. So genau weiß ich das allerdings nicht. Was ich meinte mit Haltung ist, dass es klare Arbeiterbands waren.
Ja.
Dass sie aus der Welt der Arbeiter gesungen haben und aus der Arbeiterrealität. Englische Arbeiter, das war die Thatcher Area. So.
Genau, genau.
Und aber sie haben schon Pop gemacht. Ne? Sie haben halt Pop gemacht für, ich will jetzt nicht sagen einfache Leute, aber ohne Anspruch. Also ohne großen Anspruch. Ola Moore ist tatsächlich nur ein Liebeslied.
Ne? Ja, ne?
Du hast mein Herz gebrochen. Was soll ein Junge tun? What's a boy and what's supposed to do? Ola Moore. Und der Sänger konnte natürlich grandios gut singen. Was alle drei Bands übrigens gemeinsam haben. Ne? Die haben einen Sänger, der so gut singen kann und sie waren nicht zusammengecastet. Es gab ja zu der Zeit, fast parallel, ein bisschen später, ja auch die Stock Aitken Waterman Nummer. Ne? Wo also drei Produzenten waren, Herr Stock, Herr Aitken und Herr Waterman, die sie dann immer irgendwie einen Sänger gesucht haben, der so rumgehüpft ist. Und das ist ja eben das, was nicht Haltung ist. So, und Erasure, Yazoo, und auch in gewisser Weise ja die House Martins, die da allerdings davor waren.
Ja. Ne?
Das waren ja Popbands, also die haben bewusst seichten Pop gemacht, nicht so wie The Smith oder wie Depeche Mode oder so, sondern seichten Pop, aber aus einer ehrlichen Haltung. Das war alles, was ich mit Haltung meinte. Ich meinte da nicht, dass die Texte Haltung rübergebracht haben.
Na, wir hatten damals ja ein Beispiel bei Bronski Beat, war es dann ja schon sehr, das war Smalltown Boy und der Junge, der eben letztendlich aus seiner Stadt getrieben wird, weil er seine Art zu leben, seine Art zu sein, dort nicht leben kann. Wenn ich mich recht entsinne, er war schwul und konnte als sein Schwulsein nicht in seiner kleinen Stadt irgendwie ausleben oder überhaupt einfach nur schwul sein. Das wurde dann nicht akzeptiert.
Richtig, ja.
Und damals hatten wir da eben auch die Frage gestellt, ob dich die Familie, was Thatcher ja immer so geprägt hat, die Familie trägt, und das war ja beim Beispiel Schwulsein ein sehr großes Problem, oder eben eine Stadt, dann auch eine größere Stadt wie London, dir das eben eher ermöglicht, zum Beispiel.
Mhm.
Und da dachte ich, als du dann gesagt hattest, diese Bands mit Haltung, da dachte ich, okay, ist interessant, da muss ich nochmal nachfragen. Aber das ist eher so Haltung, aus dem die Bands stammen. Also die verleugnen sich nicht, die sind nicht Pseudo-Bands irgendwie zusammengecastet, sondern sind einfach Bands aus ihrem Umfeld erwachsen.
Ja, aus ihrem Milieu. Und das haben sie auch bejaht. Und das hast du nicht mehr heutzutage. Heutzutage hast du nicht die Bands aus, oder das ist mit der gesamten, heute haben die Bands zwar auch Haltung, aber sie sind nicht verwurzelt in irgendeinem Milieu.
Mhm.
Die sind abgetrennt von Milieu. Und es wird auch gar nicht so gefordert, weil du natürlich viele Leute ansprechen musst und dafür musst du möglichst offen sein. Everybody's Darling.
Das war doch früher auch. Also Erasure hat ja super Erfolge gehabt und auch Bronski Beat war ja erfolgreich, obwohl sie ihre Geschichten aus ihrer Haltung heraus erzählt haben. Ja, ich mache mir ein bisschen Gedanken, ja. Wenn wir schon das Thatcher-Thema haben, liegt das an, wird das gefördert? Wird gute Kunst, vielleicht Haltungskunst, gefördert, wenn die Umstände es erfordern? Nämlich, dass dass du erst dann Haltung entwickelst, wenn es dir an den Kragen geht?
Ja.
Also Kunst ist ein bisschen jetzt doof ausgedrückt. Kunst und Politik,
nein, das ist das Wechselspiel. Das ist überhaupt die Frage, Kunst und Politik, auch gerade heutzutage. Soll Kunst politisch sein? Ist Kunst politisch? Das wird je nach Perspektive unterschiedlich beantwortet. Ne? Der Materialist sagt, also in seiner härtesten Ausprägung als Marxist, sagt natürlich, Kunst ist politisch. So.
Ja.
Weil alles ist politisch. Mhm. Ne? Und der Idealist sagt, nein, auf keinen Fall, Kunst muss frei sein, Kunst muss sich in die höchsten Höhen hinaufschwingen, denn nur aus den höchsten Höhen hast du ja den Blick über alles, den unverstellten Blick. Und deshalb darf nichts an der Kunst lasten, damit sie auch in die höchsten Höhen kommt. Und auch keine Politik und nichts darf an der Kunst lasten. Ne? Und der Realist sagt, selbstverständlich ist Kunst Politik, war sie schon immer. Woher kommt denn die Kunst? Blicken wir doch nach Florenz. Warum ist Florenz so eine prächtige Stadt? Weil da so viele Künstler lebten oder weil da so viele Leute lebten, die Künstler bezahlen konnten?
Mhm. So, mussten gar nicht so viele sein, aber es war auf jeden Fall eine Menge Geld da, ja.
Ja, richtig. Es war eine Menge Geld da und es war ein Bürgertum da, was sich ausdrücken wollte und positionieren wollte gegen, das war ja alles Adel, ne? Aber gegen Hochadel, gegen Kirche und städtischem Sess.
In Florenz war es Geldadel. Das war kein Adel ursprünglich. Das waren Bürger.
Ja, das waren Bürger. Richtig. Aber die haben sich schon sehr...
Ja, die haben sich dann adelig gegeben, aber waren eben nicht die ursprünglichen Adligen.
Das stimmt, ja. Das war bürgerlicher Geldadel. Ja, da sagt der Realist natürlich ist Kunst Politik. Also Kunst kann überhaupt nur da gedeihen, wo sie von jemandem bezahlt wird. Ne? So wie mit einem ziemlich guten Programmierer. Der geht ja auch nicht dahin, wo es schön ist, sondern wo gutes Geld ist. So und so ist
da sind halt wir wieder.
Mit Künstlern. so ist es halt mit Künstlern auch. Also ich persönlich sage ja, Kunst ist notwendigerweise Politik, weil der Künstler ein Mensch ist und ein Mensch ist politisch. Ein Mensch verhält sich zu den Gegebenheiten. Aber in der Kunsttheorie wird halt gesagt, am besten ist es, wenn Kunst total unpolitisch ist. Also da gibt es auch verschiedene Richtungen, aber eine dominierende Richtung, die jetzt momentan gerade so einen Ausschlag hat, ist, der Künstler sollte lieber autonom sein von allen politischen Sachen. So. Ne?
Das heißt, wir werfen darauf Geld, egal wie gut er ist. Also das Problem ist ja, das eine ist die Qualität und das andere ist, wer entscheidet über die Qualität. Da gibt es natürlich die, die das Geld haben und sagen, ja klar, sponsern wir diesen Künstler, weil den finde ich super. Und wenn du alle Künstler von diesen Abhängigkeiten befreien willst, dann kriegen alle Künstler ein Grundeinkommen von 1 Million Euro und dann geht das.
Aber die Künstler
werden... Da bin ich aber auch Künstler.
Die Künstler werden schon sehr gut gefördert. Künstler werden auch, wenn sie gefördert werden, es gab ja in der DDR und in der Sowjetunion, da gab es ja staatliche Kunst. Mhm. Ja? Das ist aber nicht die beste gewesen.
War eine ganz eigene Art.
Genau, das war sorgsame Kunst, ja. Aber das ist halt definitiv keine Lösung. Der Künstler braucht schon so ein Spannungsfeld, der Unsicherheit, große Kunst zu schaffen. Ne? Das ist meine Theorie. Ich glaube, der Künstler muss schon, also früher hatten wir mal gesagt, der Künstler soll leiden, so damit er Kunst aus dem Leiden gebieren kann. Das ist wieder so eine Romantisierung, die auch von außen kommt. Der Künstler will ja gar nicht leiden, er leidet halt. Ne? Aber das Publikum mag das halt gerne, wenn der Künstler leidet. Ne? Das findet das Publikum total faszinierend. Also Van Gogh, ja gut, hat respektabel gemalt, aber er hat sich halt auch ein Ohr abgeschnitten.
Ja, und er hat auch sonst viel gelitten und kein Geld bekommen. Ja.
Richtig, also, genau.
Aber man muss sich nicht gleich ein Ohr abschneiden, aber unter der Thatcher-Zeit zu leiden, fördert interessante Kunst hervor und andere politische Umstände.
Ja.
Wenn Kunst nicht unterdrückt wird, aber die Zeiten schlecht sind, dann ist das für die Kunst durchaus gut. Das ist aber ein bisschen zynisch leider. Aber wahrscheinlich ist da was dran.
Ich merke das auch, wenn ich was machen, erschaffen muss und ich habe da unendlich viel Zeit und kann auch mal so ein bisschen schleifen lassen, dann wird das, was ich mache, meistens nicht so gut wie das, was ich unter Druck mache oder oder wenn mir meine Mitkünstler sagen, oh, jetzt musst du mal ganz schnell, jetzt musst du mal in den nächsten 5 Minuten musst du mal diese oder jene Lücke füllen. Da kommen dann meistens die tollsten Sachen bei raus.
Ja.
Das ist
ja.
So. Da kommen meistens bessere Sachen bei raus, als wenn ich an einem Sonntagnachmittag 5 Stunden Zeit für 6 Zeilen habe.
Mensch, das eröffnet doch der Politik viel ganz neue Ansätze für die Kunstförderung und auch sparsame. Siehst du da nicht Potenzial?
Ja, man sollte definitiv junge Künstler nicht in auf sowas setzen wie Stadtschreiberposten oder sowas, sondern man sollte sie unter Stress setzen.
Ja, zum Beispiel erstmal, wir geben dir gerne Geld, aber jetzt entziehen wir dir erstmal irgendwelche Hilfen, auf die du Anspruch hast. Weil du bist ja Künstler.
Ja, du kannst ja sagen, wir geben dir Geld, also wir geben dir ausreichend Geld für dein Lebensauskommen und dass du wohnen kannst und dass du kranken abgesichert bist, aber in indischen Rupi. Ja, zum Beispiel. So. Oder einen australischen Dollar. So, und jetzt tschüss. So,
Moment mal, australische Dollar sind doch gar nicht so schlecht.
Nee, wieso, was heißt schlecht? Es muss ja nicht schlecht sein, es muss aber nur stressig sein. Also es muss in der...
Setze den Künstler unter Stress. Das ist, ich weiß ja, du bist Künstler, deswegen darfst du das vertreten.
Oh, danke, das ist sehr lieb. Ich halte mich ja eher für so eine Art Handwerker mit ein paar guten Momenten. Aber
da sind wir wieder bei dem, was unterscheidet den normalen Menschen vom Helden und ist das nicht eine graduelle Geschichte? Gibt's das bei Kunst nicht auch? Es gibt einfach so ähnlich wie beim Podcast. Es gibt kleine Podcasts, die trotzdem weitermachen. Unser Podcast, immerhin schaffen wir jetzt pro Folge um die 100 Hörer, so im Vierteljahr.
Stellen wir um die 100 Hörer zufrieden, würde ich mal sagen, aus meiner künstlerischen Perspektive, ist das ja eigentlich der Ablauf. Ne? Also du machst ein Angebot und Leute nehmen es an.
Wir sprechen offenbar ein paar Menschen an und das freut mich, dass wir wiederum anderen Freude bereiten. In diesem Sinne, war mir eine Freude.
Das kann ich auch nur zurückgeben. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr unseren Podcast mögt, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo ihr sonst Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne an vzzzpodcast auf Blue Sky. Bis zum nächsten Mal.